Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
And we are back. Hallo, liebe Hörerschaft. Es hat eine Weile gedauert. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. Und verzeiht unsere Zeit der Abstinenz. Adam und ich lagen beide ein bisschen flach. Wir haben beide ich nenne es mal Volksvirus oder die Krankheit der Zeit überwältigt, überstanden mittlerweile. Nacheinander lag sowohl Adams als auch meine Familie zu Hause. Und wir sind aber frohen Mutes, uns geht's gut und wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt an dieser Stelle weitermachen können und endlich mit dem Podcast eine neue Episode produzieren können. Oder, Adam?
Ja, unbedingt. Wurde höchste Zeit, wieder mal eine Folge zu produzieren hier.
Allerhöchste Eisenbahn. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen und gesehen, aber wir haben natürlich heute wieder einen hochkarätigen Gast. Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen natürlich. Ihr kennt ihn, vielleicht die Jüngeren nicht, aber unsere Stammhörerschaft, würde ich sagen, kennt ihn natürlich aus Praxis Bühlobogen, aus dem Tatort, vom Clown, von Otto, von Derek und natürlich auch aus der Mediamarkt-Werbung, natürlich. Was habe ich als Kind diese Werbung gesehen? Du wirst lachen. Und ihr kennt natürlich auch seine wundervollen Synchronproduktionen beziehungsweise seine Regiearbeiten. Ich nenne jetzt nur mal Rambo 1 so ganz an der Seite. Und ihr kennt ihn natürlich vor allem als oder unter anderem als Stimme von Tommy Lee Jones. Ich möchte herzlich bei uns im Studio willkommen heißen Ronald Nitschke. Hallo Ronald.
Meine Güte, habt ihr mich nett angesagt. Das ist ja selten so, aber vielen, vielen Dank.
Du, es ist ja nur verdient, Ronald.
Also vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen vielen Dank, als du vorgestern zu mir gesagt hast, was willst du denn trinken, habe ich so als Spaß gesagt, also ich trinke ab und zu mal abends, wenn ich weggehe, einen Whisky Sour. Und tatsächlich habt ihr mir hier einen Whisky Sour gemacht und Perfektionist, wie du nun mal bist, mein lieber Oskar, sogar mit Eiweiß, damit er schön schäumt. Und das muss ich sagen, das ist eine großartige Leistung, da freue ich mich sehr. Wenn ich nachher dann bitte ich mir das und der Chauffeur-Service, der wartet auf mich, weil ich kann hinaus.
Sehr gut. Sehr, sehr gerne. Und es freut mich, dass er dir schmeckt. Das ist die Hauptsache.
So sehr gut, sein. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Das entspannt jetzt auch nach einem schweren Arbeitstag und so. Da lohnt sich das Rauskommen hier, weil wir sind ja hier draußen fast in Adlershof, bisschen davor.
Das stimmt.
In Johannisthal. Das ist ja doch ziemlich weit. Das war natürlich wieder auf der Autobahn ein Stau.
Das aber ist egal. Es. Das da. Ist momentan wirklich, wirklich doll. Du kriegst gerade nochmal Besuch, sehe ich, von Adam. Der regelt nochmal ein bisschen nach. Aber da sagst du was? Momentan der Verkehr ist wirklich ein Graus, Mann, oder?
Also, egal zu welcher Zeit.
Also in Berlin, du, es ist, wir waren kurz im Urlaub in Norddeutschland, wo so vielleicht ein paar Schafe mal die Straße überqueren und mal ein Einheimischer mit dem Auto dich überholt, weil der blöde Berliner natürlich viel zu langsam fährt. Aber ansonsten ist das so schön, wenn du so entspannt dahin gleiten kannst und ein bisschen auf die Landschaft gucken und so. Und hier hast du die volle Ladung.
Berlin wird wie in, weiß ich nicht, wie in Mittelamerika, wie in Panama, wie in San Jose oder weiß ich nicht, wie in Argentinien, in Buenos Aires. Da fahren sie ja Auto, wie sie Tango tanzen. Dichter geht's nicht, aber es passiert nie was. Mhm. Das ist das Irre.
Das fehlt hier teilweise, oder? Wir sind so als Deutsche so daran gewöhnt, dass alles für uns geregelt wird, habe ich oftmals das Gefühl. Die Ampeln regeln den Verkehr und wenn die Ampel mal aus ist, habe ich echt die Erfahrung gemacht.
Dann wird's problematisch hier.
Teilweise vielleicht, aber größtenteils gibt's dann erstaunlicherweise keinen Stau an den Stellen, wo sonst Stau ist. Weil die Leute doch kommunizieren.
Ja, dann
also
ja.
Also doch
ja.
Aufpassen. Vielleicht ist das jetzt, kann man nicht für alle Orte in Berlin sprechen und ist das vielleicht in Köpenick noch entspannter als dann vielleicht in Mitte oder so, aber ich weiß nicht, vielleicht.
Auf jeden Fall wird Berlin, es ist halt jetzt richtig Weltstadt. Es wird wie in den anderen großen Städten. Es ist der Wahnsinn.
Ich muss dann immer an L.A. denken, weißt du, an diese fünfspurigen Autobahnen,
ja, klar,
die dann alle im Stop and Go ganz ja, langsam nur ganz voranschreiten. Langsam.
Und ich hatte ja gestern extra gesagt, ich komme um 7, dann komme ich aus der Rush Hour raus.
Ja.
Ich war natürlich voll drin. Aber egal, jetzt bin ich hier, jetzt ziehen wir das durch.
Das ist gut so. Pass auf, Ronald, was haben wir mit dir vor? Wir können es natürlich auch immer wegpiepen, ne? Das ist ja auch klar. Aber du bist im wunderschönen Monat August im Jahre 1950. in West-Berlin geboren.
Jetzt wissen es alle, du Sau. Ja, so ist es.
Du, Wikipedia sagt.
Ja, ist richtig so. Es ist so.
Das heißt, du bist uns schon ein Glück ein paar Jahre erhalten und bleibst uns hoffentlich halt auch ein paar weitere Jahre noch lange erhalten.
Ich hoffe es.
Ronald, wie bist denn du groß geworden? Unter welchen Verhältnissen? Unter welchen Bedingungen?
Ganz einfachen Verhältnissen. Also meine Eltern waren Künstler, Schauspieler, Mutter Schauspielerin, mein Vater Schauspieler, vielleicht kennst du den auch noch, er ist jetzt 92. Meine Großmutter war Tänzerin, mein Großvater war Dirigent beim Zirkus, aber immerhin. Der stammt aus der Tschechoslowakei und ich bin in Tempelhof aufgewachsen. Tja, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, aus ganz einfachen Verhältnissen. Meine Eltern haben immer Theater gespielt, also das heißt, die haben früh immer ausschlafen müssen, weil sie nachts immer spät nach Hause kamen. Und ich bin eigentlich als Schlüsselkind aufgewachsen. Sehr früh sehr selbstständig, weil wie sollten die sonst an? Und ich fand es natürlich immer cool. Ich dachte immer, manche sind ein cooler Beruf, Schauspieler, will ich auch mal werden. Musst ja nichts weiter tun, kannst schön ausschlafen. Und habe das natürlich gar nicht gerafft, was man da alles tun muss und wie schwer dieser Beruf letztendlich ist. Aber so habe ich halt die Liebe zur Kunst entdeckt und bin dann ganz früh durch meine Eltern zum Theater gekommen. Ganz früh, eigentlich mit 5, 6, 7 Jahren.
Ganz kurz, wer hat dich ins Bett gebracht?
Ins Bett gebracht? Ja. Puh, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ganz früh meine Oma noch ein bisschen und ich war wirklich mit 8, 9 Jahren schon allein. Und davor habe ich gar keine Erinnerung, wie das war. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich wirklich als kleines Kind sehr selbstständig war. Wir hatten da unten so ein Restaurant, hatten meine Eltern immer bezahlt. Da konnte ich dann essen gehen, wenn die Theater gespielt haben. Mhm. Ich bin auch oft mitgegangen und ich habe so die Theaterluft sehr früh geschnuppert. Sehr, sehr früh.
Okay. Und da hast du auch direkt Blut geleckt für den Beruf?
Nee, ich habe eigentlich Blut geleckt, als ich dann anfing so zu drehen. Ich habe mit 3 Jahren, ich habe das schon oft erzählt, weil sich das so wunderbar
erzählt. Das steht auch bei Wikipedia sogar, dass du mit drei Jahren angefangen hast.
Meine erste Titelrolle gespielt.
Hör auf.
Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Also heute würde man, Frucht ohne Liebe hieß der, mit O.W. Fischer und Sonja Ziemann. Und ich war das uneheliche Kind von O.W. Fischer. Ich hatte aber nur einen Satz, aber immerhin war es die Titelrolle. Heute würde man den Film wahrscheinlich nennen One Night Stand. Ja, und... Es ging so los, dass ich ein paar Kinofilme gedreht habe als kleines Kind. Und dann die erste Serie, die das ZDF produziert hat, 1965, glaube ich, Die Bräute meiner Söhne mit Ilse Werner. Mhm. Ilse Werner war die Mutter und die hatte 4 Söhne und ich war einer davon. Frank Glaubrich, den kennen wir ja auch alle.
Natürlich.
Er hat damals Die Brücke gemacht. Al Pacinos Stimme. Und der war ein anderer Sohn. Wir haben uns damals gehasst. Also ich habe ihn gehasst und der hat mich wahrscheinlich genauso gehasst, weil ich natürlich ein blödes Kind war. Aber jetzt lieben wir uns. Also er ist ein netter Kollege. Und so ging das los. Die erste Eigenproduktion vom ZDF, Bräute meiner Söhne, 13 Folgen. Das war zu der Zeit, das gab ja nur 2 Programme. Das war der Hit.
1953?
53 nicht. 66. 63, 64, weiß ich nicht mehr.
Ah, okay.
65, muss man mal nachschlagen. Ja. 65, glaube ich, eher so.
Okay. Und bist du denn auch viel im Theater gewesen, abends zum Beispiel, also während der Vorstellung?
Ich bin früh oft mit meinen Eltern mitgefahren, die haben so Kabarett gemacht, politisches Kabarett in der ehemaligen DDR. Mhm. Gastspieldirektion, Konzerte und Gastspieldirektion, da war ich oft mit und habe dann halt auch ziemlich früh angefangen, selbst Theater zu spielen und habe dann erstmal begriffen, was man da machen muss, dass man nämlich auch den Text lernen muss.
Mit 17, ne? War das?
Nee, früher. Ich habe mit 12 oder 13 Jahren Hänsel und Gretel gespielt. Und das ist ja schon textmäßig schon für so einen kleinen Jungen schon mal eine Herausforderung.
Ja, klar.
Da hat meine Mutter mich ziemlich getriezt und ich fand es ziemlich blöd, aber irgendwann habe ich es dann halt begriffen.
Wie ging das mit der Schule einher? Also hast du denn...
Furchtbar. Ich bin nie sitzen geblieben, aber ich bin immer nur so wie der Tanz auf der Rasierklinge, immer so gerade rübergekommen.
4 ist gut, 4 kommt durch.
Ja, so ungefähr. Und bin dann kurz vorm Abitur, habe ich keinen Bock mehr. Dann bin ich halt, ich habe einen Theatervertrag gehabt und bin ins Theater gegangen. Und habe da alles Mögliche gespielt, von Tom Sawyer über Huckleberry Finn, also Tom Sawyer natürlich.
Wo warst du da?
Hier in Berlin an Kammerspielen.
Ja.
Mit meinem Freund und Kollegen damals, Joachim Tennstedt. Deswegen hat er auch den Spitznamen Hucky, weil der war Huckleberry Finn.
Und daher kommt das?
Daher kommt das.
Nein, hör auf.
Ja, und da, ja, weiß ich, wir haben gespielt. Hoch und runter, das Tagebuch der Anne Frank, also auch ernste Sachen, die Schelmenstreiche, das Scapin von Molière und so weiter und so weiter. Das ging, glaube ich, so 5, 6, 7 Jahre, habe ich Theater gespielt. Da war ich fest da, ja, für damals 600 Mark im Monat, aber ich bin damit gut ausgekommen. Das war völlig okay.
Ja, es war ja auch, kannst du ja auch nicht mit heute, mit Euro
vergleichen. Kann man nicht vergleichen. So. Nee, es ging mir immer gut. Ich war privilegiert. Ich habe dann immer nebenbei ein bisschen synchron gemacht. Habe ich mich gefreut, wenn ich mal einen Termin hatte. Dann mal hier einen Drehtag, mal da einen Drehtag. Und ja, so ging das los. Und dann kam Paul Esser, dann, wie hieß es das, Hansa-Theater, habe ich da ein paar Rollen gespielt. Dann war ich aber schon älter, dann war ich schon so Mitte 20, Ende 20. Rosen-Emil mit großem Erfolg. Das hat auch Riesenspaß gemacht. Und dann an der Komödie, Kurfürstendamm-Theater, Renaissance-Theater. Ich hatte einen Mentor, Viktor de Kova. Den habe ich kennengelernt, als ich 18 war, glaube ich. Da, ich habe nie vorgesprochen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, wenn du so früh anfängst, ich meine, du lernst, sowieso hast du ja bestimmt oder definitiv dein Talent in die Wiege gelegt bekommen. Aber das sparte ja nicht, bestimmte Sachen noch zu lernen, nee, mitzunehmen, zu gucken, aufzusaugen. Und wenn du so früh angefangen hast, musste ja dir auch irgendwie ein paar Sachen trotzdem noch angeeignet haben.
Ja, aber absolut. Ich war, wie gesagt, ich hatte das Glück, ich musste nie vorsprechen. Mhm. Ich bin hingegangen und Viktor, also Herr de Kova damals, der war natürlich ein Superstar. Es gab Viktor de Kova und dann, wie hieß der andere hier? Die haben ja immer dieselben Rollen gespielt, der mit 100 Jahren gestorben ist. Also,
Johannes Heesters.
Und also der hat mich ins Renaissance-Theater bestellt, aber zum Vorlesen, nicht Vorsprechen, ist ja ein Unterschied. Mhm. Und dann stand ich so vor, den werde ich nie vergessen. Und hatte so natürlich einen Anzug an und dachte mir, das ist natürlich jetzt, macht mich auch ein bisschen älter, ein bisschen ernster. Die Hand, weil ich nicht wusste, wohin damit, in der Hosentasche. Und der sagte nur ganz lässig zu mir, sag mal, sprichst du immer mit irgendwelchen Leuten, wenn du die Hand in der Hosentasche hast? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich so, das kannst du ja machen, aber nicht mit mir. Und da war, es war so gut, bumm. Und dann hat der natürlich, und dann habe ich die Rolle bekommen, es ging um eine schöne Rolle, ich spielte seinen Sohn in einer Theaterinszenierung und wir sind dann auf Deutschland-Tournee gegangen mit der Frau vom Junke, die hat ihn da kennengelernt und dadurch kam Harald uns auch oft besuchen, dann kannte ich den natürlich. Du lernst die Leute ja dann auf Augenhöhe kennen, selbst als Anfänger, das ist natürlich geil. Mhm. Und und Viktor de Kova war so, der war ja auch schon, was heißt alt, der war damals so alt wie ich jetzt. Also für mich war der uralt. Ist doch logisch. Ich war 18 oder 19 und der hat oft am Theater, obwohl wir das Stück, weiß ich nicht, über 200 Mal gespielt haben, der hing oft. Also der konnte keinen Text mehr und dann habe ich versucht, dem zu helfen und das wollte der nicht. Der hat das auf seine Art gemacht. Und dann hat der so mitten im Stück plötzlich mit mir private Fragen auf der Bühne gestellt, weil der gemerkt hatte, dass ich das so runtergerotzt habe. Und dann hat er zu mir gesagt, so, sag mal, mein Sohn, was hast du denn heute Nachmittag gemacht? Das war gar nicht im Text drin. Und dann stand ich da und dachte, ja, was soll ich denn gemacht haben? Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich war schwimmen. Ja, wo warst du denn schwimmen? Wo war ich schwimmen?
Gemein.
Naja, warst du in der Halle oder warst du außen? Und dann musstest du improvisieren. So hat er mir Improvisieren beigebracht. Das war natürlich eine
mit
geile
Publikum.
Mit Publikum. Und dann hinter der Bühne hat er zu mir gesagt, du musst dir eins merken, mein Junge. Du kannst noch so begabt sein. Zuhören. Immer zuhören. Egal, wie oft du das Stück spielst. Mhm. Sonst wird das nie was mit dir. Also der hat mich richtig, das war ein richtiger Mentor, der hat richtig mit mir gearbeitet. Und zum Schluss war das so, als wir dann enger miteinander waren, war das ganz toll. Weil der war ja drei Generationen vor mir. Mhm. Ja. Aber das war eine tolle Schule. Das war die Improvisationsschule überhaupt. Mhm. Ja. Und das konntest du auch, das hat ja manchmal ausgebaut auf 10 Minuten. Und der hat das so perfektioniert, dass es nie langweilig wurde. Der hat dann irgendwelche Geschichten erzählt und drum wollte er auch nie, dass man ihm hilft, wenn er hängt. Der wollte sich da alleine rausziehen, was er dann auch gemacht hat. Also es war eine gute Schule.
Streng? War er streng?
Streng, aber trotzdem sehr liebevoll streng. Das ist ein Unterschied. Mhm. Sehr, und nie so von oben herab, sondern sehr, irgendwie mochte der mich. Sowas gibt's ja manchmal. Und der war sehr nett. Aber ja, streng schon. Ja, also ich hatte Respekt vor ihm. was ja heutzutage bei den jungen Leuten teilweise, wo man sagt, ey, da kommt einer rein, du weißt ja, ich mache viel Synchronregie. Wo ich denke, was ist denn, was schiebt der denn für eine Welle? Und dann kommt da nichts weiter als die Welle. Das ist schon, ja, das ist schon, nee, also früher war das anders. Da hast du auch den Mund gehalten und zugehört. Der hatte ja auch viel zu erzählen. Und was ich ganz toll fand am Theater bei ihm, wenn er Regie gemacht hat, 2 Stunden, Pause 10 Minuten oder 20 Minuten, dann wurde erzählt, wurde ein Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und dann nochmal 2 Stunden, dann ging es nach Hause. Der hat nicht 6 oder 7 Stunden probiert, bis auf vielleicht die letzten 3 Tage. Die letzten 3 Tage vor der Premiere. Das ist ja normal. Aber der hat seine 4 Stunden gemacht. Der wollte auch nicht mehr. Und in diesen 4 Stunden hat er so viel rübergebracht, so viel Konzentration. Und das war toll. Das war ganz toll.
Das heißt, du hast nicht den klassischen Weg wählen müssen über eine Schauspielschule, sondern du hast deine Ausbildung über einen Mentor gemacht.
Wenn du so willst, ja.
Und Learning by Doing. Aufgrund natürlich deiner Vorbelastung und
der
Möglichkeiten, die du halt hattest.
Die konnten mich, ich bin dann zur Zwischenprüfung gegangen und da saß Klaus Sonnenschein. Nee. Die konnten mich ja nicht durchfallen lassen. Wenn du abends im Theater irgendwo eine Hauptrolle spielst, kannst du dich ja nicht in der Schauspielschule durchfallen lassen. Ich habe gar keine Schauspielschule besucht. Ich habe nur eine Sprechtechnik gemacht, mal 6 Monate lang. Das hat dann auch gereicht, weil ich wollte nie so verkrampft sprechen wie ein Schauspieler. Man kann deutlich sprechen, indem man trotzdem die Sprache ein bisschen lässig, da stehe ich auch heute noch drauf, ja. Natürlich kann man auch, wenn du einen Rechtsanwalt spielst oder was, dann musst du halt eine andere Sprache, sprichst du anders als wenn du, oder ein Arzt, als wenn du einen Müllmann spielst, ist doch logisch.
Hast ja auch eine andere Haltung.
Hast ja auch eine andere Haltung, genau so ist es. Ja, und so kam es halt.
Wir haben das natürlich oft, die Frage beziehungsweise den Werdegang unserer Gäste und natürlich versuchen wir auch immer unseren Hörern oder den angehenden jungen Kollegen ein bisschen was mitzugeben. Und die Frage, glaube ich, was wirklich vonnöten ist, können wir überspringen, weil das ist halt grundsätzlich, hast du es auch schon ja gesagt, es ist halt ein Beruf für Schauspieler, aber jeder muss halt auch seinen Weg finden. Und es gibt immer Möglichkeiten und Wege, aber grundsätzlich, wenn du halt nicht diesen Zugang hast, so wie du ihn jetzt zum Beispiel hattest, naja, dann musst du natürlich das irgendwie lernen und musst natürlich die Schulbank drücken.
Ja, naja, die Schulbank muss man schon drücken. Eine gewisse Allgemeinbildung brauchst du schon als Schauspieler. Aber
meint ihr jetzt eigentlich die in der Schauspielschule?
Ach so, ja. Nee, aber ich hatte ja auch das Glück, du darfst ja eins nicht vergessen, so wie wir heute arbeiten. Wir haben ja oft miteinander gearbeitet. Du bist ja wie jetzt ein Einzeltäter. Das ist ja auch nicht mehr so lustig. Früher haben wir viel mehr gelacht. Das ist ja nicht mehr, weil da ist ja keiner mehr, über den man lachen kann. Du bist ja nur alleine da. Da wird mal ein Witzchen gemacht, aber früher wurde jeder einmal vorgeführt. Und das war immer sehr, sehr cool. Aber ich habe immer noch zu der Zeit, da war ich vielleicht dann 20, 25, die ganzen Starsprecher, Arnold Marquis und wie sie alle hießen, Chevalier und wie, ich habe die alle noch erlebt. Christian Rode, die im Studio saßen, also Arnold zumindest, und da rauchte, es wurde im Studio gepafft, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und dann wurde die Zigarette ausgemacht und Arnold hat zum Beispiel immer sein Schläfchen gemacht zwischen den Takes, weil du musstest den Take ja einlegen, du hattest ja immer 2-3 Minuten Zeit. Und die alten Haudegen, die haben in den 2-3 Minuten haben die entweder eine Zigarette geraucht oder die haben geschlafen. Und dann sind die wieder wach geworden. Wenn das Rotlicht an war, dann haben die ihren Satz gesagt.
Und zwar 120%
Leistung. 120% Leistung. Und jeder Sprecher von diesen Spitzenleuten hatte so sein kleines Geheimnis. Und ich habe immer versucht, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Ich habe also immer aufgepasst. Und das ist wichtig. Und das kannst du heutzutage gar nicht mehr. Es gibt manche ganz Jungen, die sind so clever und die rufen dann mal an und sagen, Mensch, kann ich mal bei dir zugucken? Oder könnte ich mal da, wenn morgen der und der kommt, ich sage, du, wir müssen den fragen, aber machen wir schon möglich. Weil ich finde es immer gut, wenn die das mal machen. Das sollten die viel öfter machen. Weil jeder hat sein eigenes Ding, wie er es macht. Und da musst du dir Sachen abgucken. Und die Chance hatte ich früher. Und da habe ich immer ganz, da war ich sehr aufmerksam.
Hast du auch mit Erich Pronto zusammen vor dem Mikro gestanden?
Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Nee.
Okay, gut. Hätte er sein
können. Hätte er sein können, ja.
Und sag mal, du hast dann halt viel Theater gespielt, dort praktisch mit deinem Mentor parallel die Ausbildung gemacht. Und mit der Dreherei, ging das auch parallel bei dir weiter? Oder?
Naja, du musst dich ja irgendwann entscheiden. Ich habe dann irgendwann so ein paar Chancen bekommen, so mit Mitte 20 ein paar Tatorts gedreht und was du vorhin schon erwähnt hast, Fall für zwei und was ist da noch?
Derek
und was Bühle es da Bogen, so gab. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, nach Film kommst du ja viel mehr rum um die Welt. Ich habe ja durch meinen Job wirklich die halbe Welt gesehen. Also Afrika.
Wann fing das an bei dir? Wie alt warst du da?
Na, mit dem Drehen, also mit dem ernsthaften Drehen jetzt, nicht mit den kleinen Rollen, sondern mit den guten Rollen, mit 22, 23, 24. Und da war es ja noch so zu der Zeit, wenn du irgendwie aufgefallen bist bei einem Regisseur, dann hat dich der Regisseur ja wiedergenommen. Mhm. Wenn er wieder irgendwo was gedreht hat, warst du ja wieder dabei. Mhm. Heute ist es ja nicht mehr so.
Das ist immer die große Hoffnung, wenn man so ein, ich habe früher auch viel gemacht, so No-Budget-Filme gedreht hat oder so. Wo du dachtest, naja.
Wenn der mal halt groß wird, dann denkt
Leistung
er an
bringen und
nee.
Dann.
Nee. Leider ist es
nicht. Ich glaube nicht einmal war es mir vergönnt, mit einem der Jungs nochmal zu drehen.
Ja, auch nicht. Ich habe auch damals bei dieser Werbung für Mediamarkt mit einem Regisseur, den fand ich ganz toll. Ja, und ein Wiener Typ, ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber ja, und die machen das. Und wenn, der ist jetzt ganz, der macht ganz viele Tatorts, der hat mich nicht einmal. Also du bist dann vergessen irgendwann.
Ist schade.
Sehr schade.
Man kann dich ja auch so vielseitig besetzen. Ja, und du hast ja nur wirklich auch ein Portfolio, wo man sagen kann, naja, also kann man ja nebenbei mal sagen, dass du auch mit Liam Neeson gedreht hast und sowas.
Ja.
Also auch die internationale Schiene. Du hast ja was vorzuweisen.
Mit Anthony Hopkins habe ich gedreht.
Nein, mit dem auch.
Boah. Ja, mit dem auch. Mit ja. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe den vorher durch Zufall, ein Jahr vorher, das war in dem Jahr, wo er seinen Oscar bekommen hat. Ich weiß das noch genau, also es muss gewesen sein, 89 glaube ich, weiß jetzt nicht genau, 91. Die haben den eingekauft, bevor er den Oscar hatte. Das war eine deutsch-englische Koproduktion. Und da haben die natürlich noch billig bekommen. Mhm. Und dann hatte ich ihn zufällig vorher, ein Jahr vorher in London, auch im Theater gesehen. Und der hat so eine geile Rolle da gespielt. So ein geiles Stück. Und dann wurde ich ihm da vorgestellt beim Drehen. Er wohnt in einem riesigen Wohnwagen in Kreuzberg. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sagte er, kommen Sie rein hier. Und dann war er da in der Maske. Und dann sagte ich, Mensch, ich habe Sie da in diesem Theaterstück gesehen. Ich fand das so toll und so. Ja, sagte ich, ja, wie bereiten Sie sich denn auf so einen Film vor? Weil der hat da so eine Transe gespielt. Das war wunderbar, ja. Sagte ich, Körpersprache ist alles. Und am gleichen Tag, also er spielte, das war das Problem dieses Films übrigens, der hätte ein super Hit werden können. Regie John Schlesinger, Oscar-Preisträger. Ich glaube, der hatte sogar zwei Oscars. Marathon Man, falls dir das was sagt. Und Darling, da hat er, glaube ich, einen Oscar für bekommen. Und der hat leider den Anthony Hopkins besetzt, der ist Brite, als Amerikaner. Und den Sohn von dem George C. Scott, ich komme jetzt nicht drauf, wie der hieß, den hat er als Engländer besetzt. Das ging natürlich total daneben. Das haben wir gar nicht verstanden, weil wenn wir Englisch hören, also außer du bist zweisprachig aufgewachsen, kriegst du das gar nicht mit. Und die Premiere war hier im englischen Club und die sagten, wie kann denn der Sir Anthony so besetzen? Das geht doch nicht, obwohl der natürlich super vorbereitet war. Aber was ich geil fand ist, ich habe den früh dann noch mal kurz unterhalten, so 10 Minuten, und dann bin ich in die Maske. Und dann mittags habe ich ihn wieder getroffen, wieder gesehen. Dann trug er ein Toupet und war in dieser amerikanische Officer oder General. Ich habe den gar nicht mehr wiedererkannt. Der stand neben mir, so beim, wir hatten ja so einen Lunchbreak. Ich habe den erstmal gar nicht wiedererkannt. Also das meine ich mit Körperhaltung, weil der stand in seiner Rolle noch drin und hatte dann dieses Toupet auf, sah natürlich auch anders aus. Aber ja, so war das. Und das sind alles die Leute, die vom Theater kommen oder Liam Neeson. Das sind alles also ich habe nur freundliche Menschen erlebt, ganz freundliche Menschen. Der Liam Neeson war ein super Typ. Gibt sicherlich auch andere, aber ich habe Glück gehabt. Oder Michael Douglas, freundlich. Der ist ein bisschen distanziert, aber die Distanz sollte man nicht überbewerten, nicht als Arroganz einschätzen. Die wollen ja auch ihre Ruhe haben. Das dauert manchmal eine Weile und dann kommen die, man muss die Leute auch kommen lassen, die kommen dann schon.
Man darf ja nicht vergessen, dass wir bei der Arbeit sind. Es ist ja nicht ein privates Treffen, wo du einen Smalltalk hältst, sondern jeder
hat
seine Aufgabe.
Was du sagst. Sehr richtig. Jeder hat seine Aufgabe. Aber das Geile ist, wenn du erstmal ausgewählt wirst, um da hinzukommen, ist sehr, sehr schwer. Aber wenn du, das ist ja wie im Lotto gewinnen, wenn du erstmal da bist, dann begegnest du diesen Leuten eigentlich auf Augenhöhe. Die sind dann zu dir ganz freundlich und man trifft sich, um hier irgendwas zu machen. Man trifft sich, um zu arbeiten.
Du musst halt nur, glaube ich, nach meiner Erfahrung immer Leistung bringen. Du wirst ganz, also ganz viel Respekt geht über Leistung. Wenn die merken, du hast was auf dem Kasten, dann bleibt es auf Augenhöhe. Wenn nicht, bleibst freundlich, aber das spürst du.
Das spürst du, ja. So, also das kann passieren.
Kann er nur ja nicht. Also ja, danke schön, schönen Tag noch.
Genauso ist es. Genauso ist es.
Raus.
Aber du darfst nicht vergessen, es kann natürlich auch mal passieren, obwohl du gut vorbereitet bist. Ich hab mal mit der Melanie Griffiths was gedreht und ich war da wirklich gut vorbereitet und hatte einen völligen Blackout. Und da kommst du dann ins Schwitzen und die hat ganz komisch reagiert. Und die war dann aber letztendlich auch ganz nett. Aber die war schon eher launisch, sagen wir mal so. Aber das ist für einen selbst so furchtbar. Weil das kann ja auch im Theater passieren. Du spielst ein Stück 100 Mal und hast plötzlich einen Blackout.
Hast du das mal gehabt? Auf der Bühne?
Ja, nicht mal, sondern einige Mal. In ein paar Jahren, das passiert schon ab und zu. Gerade, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wo man sagt, immer wieder zuhören, zuhören, zuhören. Dann kann es fast nicht passieren, weil du rasselst es dann nicht so runter. Wenn du es runterrasselst und plötzlich bleibst du stecken, dann steckst du halt. Irgendwann kommst du wieder rein. Aber das kommt dir vor wie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde. Und das sind vielleicht, das würdest du als Zuschauer nicht mal merken. Dir treten die Schweißperlen auf die Stirn.
Ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst. Ich glaube, ich habe sie schon einmal erzählt. Die ging damals rum, als ich auf Tournee unterwegs war. Was heißt ging rum? Hatte mir auch ein älterer, ein gestandener Kollege mal erzählt, wo es auch um Streiche auf der Bühne ging und so. Und er sagte, es gab diese Geschichte, wo ein junger Kollege versucht hat, den alten Kollegen aus der Fassung zu bringen. Und zwar im Stück musste er ihm ein Pergament überreichen. Und auf dem Pergament stand halt langer Text. Und weil der Kollege auch schon ein bisschen älter war, hat er immer das Pergament halt genommen und da stand dieser Text halt auch wirklich drauf. Also das war nicht auswendig gelernt, wie man es vielleicht erwarten würde oder beim jungen Kollegen voraussetzen würde, sondern hat es dann halt mal bekommen und konnte den Text ablesen. Und der junge Kollege dachte sich, jetzt lege ich den mal rein und jetzt gebe ich ihm einfach mal eine leere Rolle. So, ausverkauftes Haus und die Szene kommt und der Bote kommt rein und sagt, aber Gott, hier, das Pergament. Und der alte Kollege bekommt die Rolle, blickt auf dieses leere Papier, rollt das Stück zusammen, gibt sie dem jungen Boten zurück und sagt, mein Auge tränt, liest du.
Ist ja wunderbar. Ist ja, darauf musst du ja erst mal kommen, in so einer Situation. Das ist ja wunderbar. Und wie ging es dann aus?
Er hat es irgendwie zusammengestammelt. Sie hatten schon ein paar Vorstellungen gespielt, aus der Erinnerung dessen, beziehungsweise des bereits aufgenommenen.
Wunderbar. Ja. Aber also sowas macht man auch nicht.
Das machst du vor allen Dingen auch nur einmal mit dem Kollegen. Und dann machst du es nicht mehr.
Aber ich will dir mal sagen, zum Beispiel Harald Juhnke.
Ja.
Ich habe mit dem ein paar Mal gedreht. Der war ja, musste der nie seinen Text lernen. Der hat ihn noch nie gelernt. Der war genial. Der kam früh wirklich in die Maske, hat sich zweimal durchgelesen, aber solche Riemen. Und der hat bis vier, also beim Drehen, hat der noch Faxen gemacht. Da musste ich ihn wirklich bitten, muss ich sagen, bitte Harald, ich muss lachen. Ich lache mich hier tot. Und dann hat er irgendwann aufgehört. Aber der war, und dadurch war der auch so lässig. Und deswegen hatte der so dieses, was ihn viele nicht haben, dieses typisch Deutsche und immer verkrampfter und immer, so war der nicht. Der war sowas von cool und sowas von, und wie gesagt, er musste, und dass so ein Mann dann Alzheimer kriegt und das ist tragisch. Das ist tragisch, ja. Also den ich immer bewundert habe. Der hat sich auch nie einen rausgezogen. Ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt auch schon Kollegen von den Älteren damals, die haben sich immer entweder einen jüngeren Kollegen oder jemand von der Bühne oder jemand, weiß ich nicht, von der Maske. Das brauchten die einfach, um den runterzumachen. Harald Juhnke hat das nie gemacht. Der war immer ein freundlicher, netter Mann. Immer freundlich. Und es war immer spaßig, mit dem zu arbeiten. Das war toll. Das war wirklich ganz toll.
Es ist so schön zu hören. Ich meine, ich glaube, unsere ehemaligen Systeme Ost und West sind, was die Künstlerkreise angeht, gar nicht so unterschiedlich. Im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es eine Menge Parallelen. Und so wie ich das kenne aus dem Osten, genau so Begegnungen, Anekdoten etc., genauso ist es halt im Westen gewesen. Jedes, natürlich so ein bisschen eine Enklave, jeder Teil für sich, in Berlin vor allem. Aber trotzdem von den Anekdoten her sehr ähnlich, weil ich muss gerade an Dennis denken, Schmidt-Voss, der vor einiger Zeit auch auf deinem Stuhl saß und eine Anekdote von Harald Juntke erzählte, wo er als Kind mit ihm gedreht hat. Und dann sind sie mit der Klasse nochmal vorbeigegangen, sind auf der, über den Kudamm gegangen und die hatten da gedreht mit Harald Juntke. Und dann natürlich die Kumpels von Dennis ihn angestoßen und gesagt, na komm, zeig mal, ob du den wirklich kennst. So, und dann ist er wirklich als notgedrungen hingegangen zu ihm, zum Harald Juntke, und sagte, Mensch, kennst du mich noch? Und dann drehte der sich um und sagte, Mensch, Dennis, na klar, mein Kleiner, wie geht's denn dir? So, also wusste Namen sofort.
Wunderbar.
So, also auf dem Punkt. Und das spiegelt genau das wider, was du halt auch sagst. Das ist halt so ein empathischer,
absolut,
und angenehmer Kollege,
absolut,
war. Ein ehrlicher, bodenständiger.
Absolut, ja.
Total cool. Aber sag mal, zurück zum Reisen, da sind wir stehen geblieben. Wann ging das los mit deinen schönen Reisen, wo du die halbe Welt gesehen hast? Wie alt warst du da?
Anfang 20? Mitte 20. Mitte 20. Ich sollte ja auch in dieser Serie mit dem Krug, mit dem ich übrigens öfter gedreht habe, bestimmt 6-7 Mal, alleine 3-4 Tatorts, und dann hat er ja noch diese andere Serie da gemacht, da habe ich auch 1-2 Mal mitgemacht, wo er so einen Anwalt spielte. Ich sollte damals diese Serie drehen auf Achse, die um die Welt ging.
Ja, na klar.
Weil ich mit dem Regisseur schon so oft gedreht habe und leider hat es nicht geklappt. Der kam dann zu mir und sagte, Ronald, ich kann dich da nicht besetzen, weil du hast eine Liebesbeziehung mit Hannelore Elsner. Und Hannelore war 10 Jahre älter als ich. Das ging nicht. Ich war zu jung. Aber da habe ich natürlich mich geärgert. Aber es hat dann jemand anders gemacht. Hm. Ich Pech gehabt.
Schade.
Schade. Die sind ja richtig um die Welt.
Du, es läuft ja kostenlos auf Amazon Prime. Und ich habe mir, glaube ich, die ersten beiden Staffeln neulich oder vor einiger Zeit mal wieder angeguckt. Und das war wirklich, also wo die überall waren.
Wahnsinn.
Es
Wahnsinn.
Ist unfassbar. Und das zu der Zeit, darf man nicht vergessen, was die da gedreht haben. Meine Güte, wirklich Chapeau und toll. Wirklich schön anzusehen.
Aber da erzähle ich jetzt mal eine Geschichte über den Kollegen Krug. Ja. Der konnte ja manchmal komisch werden.
Habe ich auch gehört.
Also der hat zum Beispiel zu mir, und da war das Gute, dass ich so gut improvisieren gelernt habe. Als ich das erste Mal mit ihm einen Tatort gedreht habe, da wusste er nicht, dass ich den Regisseur, mit dem ich schon 7 oder 8 Filme gedreht habe, gut kannte. Und irgendwie habe ich wohl irgendeinen Text vernuschelt oder was, oder ich weiß nicht. Und dann sagte der zu mir, ich kann Sie nicht verstehen, können Sie mal ein bisschen lauter reden? Und dann habe ich natürlich zurück überlaut ihn fast angebrüllt. Und dann merkte ich richtig, wie der so komisch guckte und sagte, naja, Sie müssen mich nicht gleich anbrüllen. Und habe ich natürlich gesagt, naja, ich habe ja nicht gebrüllt, aber ich hätte ja sein können, dass Sie schwerhörig sind. Und damit war der Damm gebrochen. Damit mochten wir uns. Damit
okay. Das spricht aber für ihn, dass er das nicht als Affront genommen hat.
Nee, überhaupt halt nicht. Und das fand er gut.
Ja.
Das fand er gut. Nur keine Angst zeigen. Mhm. Nur keine Angst zeigen. Und im Grunde genommen habe ich dem guten Kollegen viel zu verdanken, weil der hat damals mir gesagt, du, wenn du nicht hier in die, weil wenn du 20 bist, 22, denkst du nicht darüber nach, was passiert, wenn du wie jetzt 70 bist. Also an die Rente denkst du nicht. Und er hat gesagt, wenn du nicht in die private Kasse hier gehst, ich erkläre dir jetzt, wie das funktioniert. Der wusste, wie das funktioniert. Mich hat es gar nicht interessiert. Er sagte, ich gebe dir 48 Stunden Zeit, wenn wir uns das nächste Mal, ich hatte da 7 oder 8 Drehtage mit dem, dann sagst du mir bitte Bescheid. Und wenn nicht, bist du in meinen Augen ein Vollidiot. Und dann habe ich mir das mal durchrechnen lassen von ihm und habe gesagt, nee, du hast ja recht, ich mache das auch. Und ich freue mich heute darüber, weil wenn ich diese Zusatzrente nicht hätte, die Zusatzrente zahlt mir meine Krankenversicherung, das ist ja wichtig, weil die sehr teuer ist. Ich hatte auch ein bisschen schicksalsmäßig zu kämpfen mit einigen Sachen, da merkte ich erst, wie teuer das wird. Und das muss ich alles nicht bezahlen. Und das habe ich dem Krug zu verdanken, weil der wusste Bescheid damals schon. Ich hatte keine Ahnung, ja.
Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn selig. Absolut. Absolut.
Also, liebe Hörer und Hörerinnen, denkt an die private Rentenvorsorge.
Ja.
Am besten jetzt schon anfangen, wenn ihr noch unter 30 seid. Und wenn ihr über 30 seid, dann schleunigst. wenn es noch nicht zu spät ist. Schleunigst damit anfangen. Wo bist du denn rumgekommen, Ronald? Was waren so die ersten Anlaufstationen für dich? Weil, ich meine, also als Kind verreisen war ja wahrscheinlich nicht so viel, oder?
Doch, na, wir waren so, meine Eltern hatten so einen Campingwagen und ich habe das gehasst, aber naja, und wir haben da auch nie einen Zugang gefunden. Wir waren halt in Italien, in Spanien, in Frankreich. Aber dann später habe ich halt, da wohnten wir natürlich in guten Hotels, in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Portugal, in der Türkei, in, ach, weiß ich wo, in Griechenland, in Afrika, in Israel lange Fernsehserien gedreht. Also ich habe in Amerika habe ich einen Film gedreht, in New York habe ich einen Film gedreht, fürs deutsche Fernsehen, nicht jetzt. Ich habe auch einmal für die Amis in Amerika gedreht, in Los Angeles. Aber vorher eben, ich habe fast, obwohl ich nie auf dem Traumschiff war, wäre ich gerne, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe wirklich viele Länder. Ich habe irgendwann mal mir das mal ausgerechnet, ich glaube es waren 26 Länder oder so, die ich nur durch unseren Job kennengelernt habe. Wobei ich sagen muss, manchmal, stell dir das nicht so einfach vor, manchmal fliegst du irgendwo rein, hast irgendwo 4 Drehtage, siehst nichts, musst da deinen Senf abgeben und dann geht's auch sofort wieder nach Hause. Habe ich auch erlebt. Aber in der Regel hast du immer ein paar Tage Zeit und in der Regel ist es schon, das war schon toll.
Und hattest du einen Agenten gehabt, dass du halt dir diese internationalen Beziehungen dann halt irgendwie dadurch angehen konntest?
Ich hatte damals einen Agenten, ich hatte damals einen in London und dann hier und habe Glück gehabt. Und die Amis, wenn die kamen, ich habe wirklich so ein paar Ami-Filme gedreht, die mochten mich immer, das ging auch immer gut. Und dann haben das ja alles so die Caster übernommen und dann wurde es irgendwie ganz anders. Dann hatte ich nicht mehr so viel Glück. Und dann mein letztes Vorsprechen oder Vorstellen oder Reading war wie heißt er denn? Den durchgeknallten Regisseur, den ich ganz toll finde.
Tarantino,
ja. Da sollte ich eine tolle Rolle haben, aber das hat dann leider doch nicht geklappt, obwohl ich dreimal bei ihm war. Das war auch schade. Aber man weiß ja nie, wie sowas entsteht.
Ja.
Weil damals war auch im Gespräch, da hat er die Diane Krüger genommen, da war noch im Gespräch die Kinski. Mhm. Und möglicherweise, wenn er die Kinski genommen hätte, hätte er mich genommen. Nicht für die Rolle von dem Österreicher, für eine andere Rolle, aber für eine gute Rolle. Mhm. Und ich war, wie gesagt, dreimal bei ihm, da hat er gesagt, oh, you're a very good actor and whatever. Nur dich kann einer zum Ritter schlagen, wenn er dir dann letztendlich das Land nicht gibt. Das heißt, in dem Fall die Rolle nicht gibt. Was willst du denn Ritter sein? Bringt dir alles nichts. Habe ich Pech gehabt.
Schade. Geht,
schade, ja. Aber du.
Was nicht ist, kann ja vielleicht
was noch nicht werden. Ist, kann auch werden, sehe ich auch so. Also man darf auch, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Auch wenn ich jetzt langsam, sage ich mir, naja, jetzt komme ich in ein Alter, sollte man vielleicht mal aufhören. Aber nee, ich höre nicht auf. Ich denke immer noch, ach, da kommt schon noch was.
Es macht dir auch Spaß.
Es macht mir immer noch großen Spaß, ja. Immer noch. Obwohl beim Synchron bin ich manchmal auch, wo ich denke, Mann. Aber es, auch da, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Mhm. Und ich glaube, das merken die auch, ja. Du hast ja das große Glück. Hast du mal Regie gemacht jetzt?
Noch nicht.
Dann wirst du ja irgendwann machen. Der Vorteil ist, wenn du Regie machst als Schauspieler, dir kann ja keiner was erzählen. Weil Schauspieler sind ja manchmal komisch. Die wollen ja mit dir diskutieren, was ich sowieso hasse. Aber das machen die bei mir auch gar nicht, weil das machen die nicht. Und wenn sie es machen, dann gehe ich halt raus und sage, Moment, ich zeig dir mal, wie es geht. Weil ständig über den Text, heutzutage hat man viel Gründe, über den Text zu meckern, weil oft sind es wirklich Scheißtexte, auf Deutsch gesagt. Aber oft sind auch Leute da, die sich Mühe gegeben haben. Und du kannst nicht grundsätzlich immer den Text runtermachen. Und wenn du denn selbst weißt, wo es hängt, dann kannst du das sofort vormachen und dann ist Ruhe im Puff. So einfach ist es, ja. Ja, ich habe immer noch auch den Anspruch, wenn ich da hinten sitze, ich sehe ja sofort, deswegen ist jetzt, wo man älter wird, ist es auch wirklich anstrengender. Es ist einfach anstrengender.
Damals war es ja auch langsamer. Es gab ja nicht so viele Takes auf einem Ding. Du hast ja Zeit gehabt.
Du hast Zeit gehabt.
Zwischendrin.
Ich habe immer noch den Anspruch, an mir selbst,
ja.
Wenn ich Regie führe und ich merke, das Buch ist scheiße, dann gleiche ich das aus. Und es geht, und ich habe den Anspruch, dass das ganz schnell geht. Mhm. Also, und das strengt mich heutzutage, muss ich sagen, an. Und bis 14 Uhr kriege ich das gut hin. Also, zack, so schnell. Eigentlich fast so schnell wie früher. Aber so nach 14 Uhr irgendwann merke ich auch selbst, dann brauche ich ein bisschen länger. Weil es gibt einfach manchmal Fallen, wo du reinläufst, wenn du so einen Text verbesserst. Du musst ja auch synchron bleiben. Mhm. Wobei ich immer sage, wenn du es spielst, wird es auch synchron.
Naja, ja. Zum einen das und zum anderen darf man ja nicht vergessen, ohne dir jetzt zu viel Honig in den Bart zu schmieren. Aber du machst es ja schon wirklich eine ganze Weile. Und du bist ja einer von den Schnellen und von denen mit einer schnellen Auffassungsgabe. Das kann ja auch nicht jeder. Und
ja, das stimmt.
Hast du Bücher geschrieben, die Synchronbücher selber?
Ich habe hunderte, ohne Spruch. Das hört sich jetzt aber wirklich hunderte.
Ja.
Also früher die ganz großen Filme, sei es Rambo, was du gesagt hast, oder die ganzen Filme mit dem Schwarzenegger oder von Scorsese oder was. Ich habe richtig, oder Francis Ford Coppola, The Outsiders und so. Ich habe richtig geile Filme geschrieben oder die ganzen Komödien damals mit Bruce Willis und so. Und aber irgendwann, dieses Schreiben ist ein einsamer Job. Und als ich wieder zurück nach Berlin kam, habe ich mir gesagt, ich schreibe nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man, wenn man schreibt, auch schnell mal sagt, ach Gott, ich habe Steuerschulden, jetzt schreibe ich schnell mal ein Buch und bezahle damit. Ich wollte das nicht mehr. Wenn ich zu Hause bin, will ich meine Ruhe haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie ich jetzt auch sage, ich mache ja Ausnahmen, sonst würde ich ja jetzt hier nicht sitzen. Aber das mache ich, weil du wirklich so ein netter Kerl bist.
Danke.
Ich würde auch, wenn du jetzt Regie machst und du sagst, ich habe hier eine kleine Gastrolle, komm noch mal. Wenn ich sage, ja, mach's um 18, 19 Uhr, dann komme ich. Aber zu vielen gehe ich dann gar nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr.
Musst du ja auch nicht.
Muss ich auch nicht, nee. Aber wenn die Leute nett sind, dann mache ich das. Mhm. Warum dann nicht? Ich mache es ja gerne. Mhm. Aber wenn die dann anfangen, noch in zweiter Schicht mit mir da rumzufummeln wie sonst was, da stimmt der Atem nicht und hier und dort, dann sage ich, nee, mach mal alleine.
Wisst ihr, wenn du ein Haus bauen musst und das irgendwie bezahlen musst, dann machst du das vielleicht. Aber wenn man halt das schon zu stehen hat und auch das wohlverdiente Recht dazu hat, ab einem gewissen Alter zu sagen, möchte ich jetzt nicht mehr, dann soll man das auch wirklich nicht machen. Weil warum? Ist doch, das Leben bietet doch so viel, neben der Arbeit auch so viel anderes Schönes.
Finde ich auch.
Was man sich denn verdient hat. Aber sag mal, du warst 14 Jahre
in Costa Rica.
In Costa Rica. Mhm. Wie kam das? Wie kommt die Entscheidung zu sagen, weil es lief ja gut bei dir.
Ja, es lief sehr gut.
Du hast ja viel gesprochen, Regie geführt, Bücher geschrieben, für tolle Filme.
Viel gedreht,
außerdem.
Und da habe ich mir die Karriere auch verhagelt, leider.
Warum verhagelt?
Naja, weil ich zu lange weg war. Ich war einfach zu lange weg. Wie kam das? Im Grunde genommen, die Liebe hat mich nach Costa Rica gebracht. Ich habe eine Frau dort kennengelernt, eine Tika, also eine Einheimische, und war hin und weg. Und bin gleichzeitig hier, ich war dann mit der zusammen und wir hatten ein Kind und wurde dann hier...
Dein einziges Kind?
Nee, ich habe zwei.
Okay.
Wurde dann hier sehr krank. Ich habe mir auf Bali irgendeine Krankheit eingeholt, einen Leberwurm eingefangen und das war furchtbar und bin fast draufgegangen und habe das so als Gottesurteil gesehen. Dachte mir, nee, die Götter wollen jetzt, die haben mich beschützt, ich bin wieder gesund. Ich fahre jetzt nach Costa Rica und mach mal was anderes. Und dachte immer, die Leute werden mich schon, wer mich haben will. Ja, aber das ist in unserem Job leider so, aus den Augen, aus dem Sinn. Und war dann, und deswegen klappte das auch alles nicht. Ich war zwar im Paradies, aber ich war nicht glücklich, weil das Telefon klingelte nicht mehr. Ich war nicht mehr wichtig. Und das ist eine Erkenntnis, die muss man erst mal verarbeiten. Und wurde dann immer unglücklicher. Und dann klappte die Ehe nicht, obwohl wir zwei Kinder haben. Und dann ist meine Ex-Frau in die Staaten gegangen und ich war dann alleine da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich komme zurück. Und dachte mir, na, jetzt komme ich zurück. Und die haben ja alle nur auf mich gewartet. So war es aber nicht.
Wann war das?
Das war ich bin zurückgekommen 10, jetzt haben wir 12, 22, also vor 12 Jahren.
Okay.
Und da habe ich gemerkt, dass meine ganzen Kontakte fernsehmäßig, die waren weg, weil es gab plötzlich überall neue Casting-Leute. Mhm. Und die alten Casting-Leute, denen war ich so, die haben gar nicht, das geht mir übrigens genauso, das ist gar kein Vorwurf jetzt, das geht mir ganz genauso. Denen war ich so in Erinnerung als der Rocker oder diese Rollen, die ich halt früher oft gespielt habe. Und die haben gar nicht gecheckt, dass ich jetzt in einem Alter bin, so der freundliche, nette Herr, den kann ich spielen, aber ich kann auch den Perversen spielen. Es kommt drauf an, was man mir gerade gibt. Mhm. Und da kam dann erstmal gar nichts. Und dann habe ich so ein paar Filme gedreht für Studenten und dachte mir, naja, dann wirst du schon dadurch wieder Aufmerksamkeit erlangen. Ja, ich habe zwei, dreimal in Hollywood, in New York, bei Festivals, Best Actor für einen Film, der hieß Not Worth a Bullet. Den haben wir auf Englisch gedreht. Mhm. Da habe ich zwei, drei Preise gewonnen, Best Actor, Best Supporting Actor für einen anderen Film, wofür ich kein Geld bekommen habe. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich dachte immer, jetzt muss da auch was hier passieren. Da ist gar nichts passiert. Ist nichts passiert. Ich war vergessen und bin es eigentlich immer noch. Und dann habe ich selbst versucht, zwei Filme zu produzieren. Einer, der mit einem sehr bekannten mexikanischen Regisseur, aber der ist auch nicht, es war leider nicht so sehr erfolgreich, obwohl wir da in Mexiko waren, so im Festival eingeladen und bla bla bla. Dann hier in Deutschland ein, der ist bis heute nicht rausgekommen, als Co-Produzent, glücklicher. Aber das mit kleinem Budget. Aber das macht ja nichts. Kleines Budget bedeutet ja, die Leute sind alle wie auf Droge. Das macht ja Spaß. Das ist ja. Aber das war mir dann nicht gegeben, da einen Erfolg zu haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, dann geht es eben irgendwie anders weiter. Wird schon weitergehen. Ist auch immer weiter gegangen. Und ich hatte auch immer irgendwelche Schutzengel, die auf mich aufgepasst haben. Es ist so. Und die haben auch gerade letztens wieder auf mich aufgepasst. Und jetzt sage ich mir, naja, also ich muss sagen, diese ganze Ukraine-Geschichte, die macht mir Angst. Mhm. Das, im Moment bin ich in einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich sage, was machen wir hier eigentlich? Wenn es mal, das geht ja, das kann sich ganz schnell drehen. Also wenn ich das jeden Tag, ich gucke manchmal drei, vier Tage keine News, weil ich kann das nicht mehr sehen.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viel guckst du davon?
Naja, eigentlich ganz viel. Und dann mache ich mal eine Pause von drei, vier Tagen, weil ich sage, ich kann das nicht mehr sehen. Ich mache das so fertig. Und dann kommt wirklich dazu auch so ein Selbsterhaltungstrieb, wo ich mir sage, na, was machst du denn, wenn es hier mal losgeht? Dann musst du ja sehen, dass du wegkommst. Dumm, ja.
Ja, es ist ja noch gar nicht so lange her. Irgendwie sind ja noch keine 100 Jahre, dass wir das irgendwie schon mal hatten. Ich meine, um Gottes Willen, ich hoffe natürlich nicht, dass es irgendwie in der nächsten Zeit so weit kommt. Aber irgendwie geht es ja immer weiter mit Auseinandersetzungen. Und Daniele Ganser, ein Politologe, ein Autor, den ich sehr schätze, sagte so schön, wir haben auf dieser Welt ein Problem mit Gewalt, offensichtlich. Aber man sollte halt, gerade wenn einen das so sehr belastet, wirklich ein Auge darauf haben, wie viel medialen Input man konsumiert. Weil jeder Mensch hat eine andere Menge oder verkraftet eine andere Menge von Informationen, und gerade wenn es so belastende Informationen sind, und wir haben ja nur alle zwei anstrengende Jahre hinter uns, würde ich sagen.
Kann man
dank dieser dieses Virus. Und jetzt kommt auch noch das obendrauf. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist für viele Menschen wirklich sehr anstrengend. Auch wenn man natürlich sagt, ja, für euch ist das anstrengend, aber alle, die halt wirklich direkt betroffen sind, für die ist das anstrengend. Ja, das stimmt, es geht immer schlimmer. Und dennoch hat man natürlich seine sehr subjektive Sicht auf die Dinge. Und da muss man Acht auf sich geben, dass man sich da nicht fertig macht. Und dass man, ich glaube, das machst du genau richtig, wenn du sagst, ich nehme mich dann nochmal drei Tage raus, mach das Handy aus, mach den Fernseher nicht an, gehe spazieren, gehe in den Wald, gucke mir andere Sachen an, die mich beflügeln, die schön sind, um eben wieder Kraft zu tanken.
Ja, ja, sonst wirst du irre.
Du wirst, ja.
Ja, absolut. Was ich mich noch gefragt habe, was hast denn du gemacht die 14 Jahre in Venezuela?
In Costa Rica. Ich habe zwei Kinder produziert. Ja.
Aber ich mein beruflich. Also hast du irgendwie Fuß fassen können da?
Oder Costa Rica ist kein Filmland. Ich habe zwar auch zwei Filme dort gedreht, zwei amerikanische, aber auch so Low-Budget-Produktionen. Also keiner. Costa Rica ist kein Filmland im Gegensatz zu Kolumbien zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe sogar einen Film auf Spanisch gedreht, was sehr schwer war. Aber irgendwann konnte ich es dann natürlich ganz gut. Aber das ist schon schwer. In einer anderen Sprache zu drehen, das hat schon was ganz Besonderes. Mhm. Ich habe da Häuser gebaut und habe die dann eingerichtet. Ich habe da ein großes Talent und habe die an Amerikaner verkauft, die viel Geld hatten, aber keine Fantasie, die dann immer kamen und sagen, ach, ist ja toll, das sieht ja toll aus. Und dann habe ich das ganz gut mit Gewinn verkauft und konnte davon die über 10 Jahre, 12, 13, 14, fast 14 Jahre, da ganz gut von leben.
Ist ja verrückt.
Und hab mir, ja.
War es zu der Zeit nicht möglich, dass man zum Beispiel Synchronbücher schreibt und die dann halt
herkriegt? Nee, das habe ich, als ich in Israel eine Fernsehserie gedreht habe, da hatte ich aber noch so ein Gerät mir bauen lassen. Jetzt wäre das möglich. Bücher kannst du überall auf der Welt schreiben. Ja. Damals war das noch nicht so, nee. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr, Bücher zu schreiben. Weißt du, was ich meine? Es ist mir einfach zu einsam, der Job. Und jetzt sage ich mir, nö, also dann mache ich etwas anderes. Ich habe das Glück, dass ich mir, wann war das, 2003 oder so, habe ich mir in Costa Rica ganz gutes Stück Land gekauft. Mhm. Und wo jeder zu mir sagt, wie kannst du denn deine ganzen Ersparnisse da investieren? Und ich habe das gemacht. Und jetzt denke ich, werde ich davon langsam partizipieren. Nicht nur ich, sondern auch meine Kinder. Mhm. Also das ist jetzt auch so ein 10-Jahres-Plan. Wie lange ich da noch dabei bin, das weiß ich nicht. Ich hoffe noch, dass ich es noch erlebe.
Hoffentlich 30.
Ja, ich hoffe. Und dann, wir wollen da eine Organisation aufbauen. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass ich wollte das ganze Ding erst als Ganzes verkaufen. Dann sage ich mir, nö, das macht ja richtig Spaß. Also ein Haus zu bauen ist eigentlich ähnlich wie einen Film zu produzieren, könnte ich mir vorstellen. Du gibst sehr viel von dir rein. Und das ist so, als wenn du ein Kind gebärst. Das ist wirklich toll. Es macht so viel Spaß. Und ja, das werde ich jetzt mit meinen Kindern zusammen, habe ich mir vorgenommen. Das ist ein ganz langwieriger Prozess, weil du brauchst so viel Genehmigung und so viel, es gibt so viele Rückschläge auch, ja. Aber ich kann jetzt mit meiner Ex-Frau wieder sehr gut, die Emotionen sind raus, wir können geschäftlich gut miteinander und die, dadurch, dass sie Amerikanerin geworden ist, hat die auch einen ganz anderen Blick auf die Welt, weil sie lebt in Los Angeles und sagt, du, ich kann doch immer da mal reinfliegen, es ist doch nicht so weit, als wenn du da kommst, weil es ist ja auch anstrengend, diese Flüge da runter, das sind ja immer, dann bist du ja 12-Stunden-Flug. Okay. Und wir wollen das machen, so ein nachhaltiges Ding, wo man also auch wirklich die Blumen und die Flora, die da wächst, in den Dschungeln, die gibt's ja da überall gar nicht mehr. Die wollen wir rausziehen wieder. Die kannst du kaufen und wieder in die Urbanisation reinstecken und hoffen, dass wir dann da so einen grünen Siegel kriegen. Wir werden da wo ich bin, die Ersten. Und sowas dauert lange. Und dann, wenn du dir die Hände wäschst, geht das Wasser runter in den Tank, der das Wasser nimmt, wenn du auf die Toilette gehst. Und das wird nochmal gefiltert und das wird dann für die Blumen und für die ganzen grünen Anlagen. Das ist am Anfang viel teurer, aber das ist so nachhaltig, dass die Leute, und das ist auch im Moment angesagt, die Leute achten auf sowas, dass es, wenn du auf lange Zeit denkst, dann kommt es wieder 10-fach zurück. Mhm. Und das ist dann so die Zukunft meiner Kinder. Also so sehe ich das. Und ich hoffe, dass ich das durchhalte, die Rückschläge, weil da gibt's Rückschläge, durchhalte und hier natürlich auch weiter arbeite. Also ich gehe jetzt nicht ganz weg. Mhm. Aber ich werde 3-4 Mal im Jahr da runterfliegen und immer mal 2-3 Wochen gucken, dass die alles richtig machen. Und ich hoffe, dass ich da noch lange dabei sein kann. Das würde mich also sehr stolz machen. Und mal gucken.
Eine geile Idee.
Ja, finde ich auch. Ja, aber wie gesagt, also man muss da gewappnet sein. Es gibt Rückschläge.
Und die Kinder sind aber drüben, ne?
Nee, mein Sohn ist gerade in Frankreich. Dem habe ich das ermöglicht. Der spricht also ja nun 3 Sprachen. Mhm. Spanisch, Deutsch, Englisch. Der hat ja in Amerika gelebt, 13 Jahre. Und jetzt lernt er noch Französisch. Mhm. Und dann will er sich da mit mir einklinken. Und meine Tochter, die ist im Moment, die ist in Costa Rica. Die lässt sich als Yogalehrerin ausbilden. Mal gucken, was das wird. Aber man muss da auch ein bisschen lässig sein. Bei manchen Leuten geht es eben nicht so. Man träumt immer davon, ach, warum hat die nicht das Abitur hier gemacht? Die hat immerhin als Ausländerin, also in Brackets, in Klammern, hat die immerhin hier die mittlere Reife gemacht. Die kam her aus Amerika und hat die mittlere Reife
gemacht. Die ist hier zur Schule gegangen? Und dann wieder zurück?
Fünf Jahre. Und dann aber auf eine spanische Schule hier, also zweisprachige Schule. Und dann ist sie wieder zurück nach Amerika und hat dann da nicht weitergemacht, leider. Mhm. Weil die ist ein bisschen, die wollte das nicht. Man muss dann auch selber sich öffnen und sagen, egal, vielleicht ist ihr Weg ein anderer. Die hat ein Helfersyndrom, ein eingebautes. Mhm. Und vielleicht geht es über Yogalehre und was die ja noch machen will, Ayurveda und was das will die alles noch machen. Die ist ja erst 23. Mhm. Nur ich gebe ihr noch 3-4 Jahre. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Bei meiner Ex-Frau, ich habe die ja kennengelernt, als sie sehr jung war, hat es auch sehr lange gedauert. Und jetzt ist die richtig tough, also toll. Das ist ganz, ganz toll.
Was macht sie, also gerade wenn sie nach L.A.
gegangen ist? Die macht Finanzierung für Häuser und für Immobilien.
Ach so, okay.
Und so. Okay. Aber das musste ja erstmal, das ist ja so. Also ich kann das nicht. Ja. Zum Beispiel unsere deutsche Amtssprache, die kann ich nicht lesen. Ich weiß ja nicht, was die mir da erzählen wollen. Und das musste die ja lernen. Das ist ja nicht nur, dass du Englisch lernst. Du musst ja dieses Amtsenglisch,
dieses
Vokabular dieser Hypotheken und so weiter. Und das hat die sich voll reingezogen. Das hat die voll drauf. Und
Das ist, ich meine, es ist ja auch bei uns Schauspielern oftmals so, dass wir eben diesen Beruf deswegen haben, weil unsere Stärken halt in diesem Bereich liegen und halt nicht in anderen Bereichen. Manch jemand, der kann vielleicht nicht vor der Kamera oder vor dem Mikro bestehen, aber dafür liest der eben dieses Vokabular wie, was weiß ich, wie eine Mickey Maus. So ja, zack, ja, zack, 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 ja, und macht dann hier bup, 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 bup und ist damit halt super erfolgreich. Insofern, ja, wie du halt sagst, ne, wer weiß, wie sich die Kinder oder die Menschen entwickeln. Jeder hat also seinen eigenen Weg, sein eigenes Ding.
Selbst bei uns, wir sind doch auch Spezialisten. Zum Beispiel, ich habe noch nie, und ich sage das jetzt nicht, dass sich alle auf mich stürzen und sagen, ja, mach doch mal. Ich will das gar nicht. Ich habe noch nie ein Hörbuch gelesen, weil ich kann das gar nicht. Wenn du mir ein Buch hinlegst mit 400 Seiten und ich müsste das jetzt lesen, ich würde verrückt werden. Ich würde mich dann vorbereiten, das würde mich so nervös machen, dann sage ich mir, das muss ich alles gar nicht mehr machen. Ich kann andere Sachen gut, aber ein Hörbuch lesen kann Dietmar Wunder gut, kann Charles Rettinghaus gut, dann sollen die das doch weitermachen. Da muss ich mich doch nicht in Konkurrenz mit denen, warum? Ich kann andere Sachen gut. Die können die vielleicht nicht so gut. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich da meinen großen Respekt vor dem. Aber ich lasse es gleich mal bleiben.
Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Kollegen das war, aber egal wie. Ich sag dir, ich würde auch, glaube ich, die ganze Zeit, also du wirst ja bezahlt für die Zeit, die du dort sitzt und dieses Hörbuch einliest, dafür kriegst du ja das Geld. Aber die Zeit, die ich zu Hause sitzen müsste, um mir meine Notizen zu machen, um die verschiedenen Rollen mit anderen Farben anzustreichen, damit ich vorher weiß, ob das jetzt die Frau ist und die schnell redet oder ob das jetzt der Typ ist, der irgendwie, was weiß ich, ein bisschen genau, langsamer ist oder so. Das muss ich mir, das weiß ich, das muss ich mir anmalen, das muss ich visuell greifen können und diese Zeit, das bezahlt dir ja keine Sau. Oder ich würde arm werden, glaube ich, wenn ich das machen würde.
Du bist der Perfektionist, genauso wie ich. Du willst dich ja, du musst und willst dich vorbereiten. Und das ist dann gar nicht, das, was du schon sagst, das würde mich. Und dann noch der Druck, dass ich sage, Mann, die machen das so toll, weil die machen das ja, es gibt ja ein paar von unseren Kollegen, die machen es ja so toll. Und dann sollen die das schön weitermachen.
Genau. Grüße gehen raus an David Nathan und Simon Jäger.
Ja, absolut. Absolut. Das sind ja die Kings.
Viele andere Kollegen natürlich auch, aber die beiden kommen ja natürlich sofort in den Sinn. Ja. Deine Liebe und Leidenschaft oder und auch natürlich dein Talent und deine Zeit fürs Synchron. Du meintest vorhin, das fing schon sehr früh an bei dir. Neben dem Theaterspielen?
Naja, ich hatte das Glück, ich habe viel im Studio gesessen bei Rainer Brandt oder bei Brunnemann damals. Aber Brunnemann war...
Weil
die mich für irgendwelche Rollen geholt haben. Okay. Ich bin einfach ein bisschen sitzen geblieben, weil es immer so lustig war.
Kam der Kontakt durch die Eltern zustande bei dir? Oder?
Das hatte mit meinen Eltern nichts zu tun.
Bist du selber hingegangen?
Irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam. Irgendwie war ich dann da plötzlich da. Das hat mit meinen Eltern nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe meine Eltern, also meinen Vater, dann ins Synchron reingebracht.
Ach was.
Mein Vater war ein reiner Theaterschauspieler und hat dann allerdings beim Fernsehen, er hat immer den Assistenten gespielt im Tatort, im Berliner Tatort. Da gab es ja 3-4 verschiedene Tatort-Kommissare, da war er 15 oder 20 Jahre der Assistent. Ja. Aber die Liebe zum Synchron kam... Ja, das war Rainer Brandt. Den habe ich bewundert über alles. Brunnemann fand ich auch toll, aber Brunnemann war so ein bisschen bösartig. Der konnte komisch werden. Rainer war nie bösartig. Der hat nur Sprüche gemacht, und um sich selber auch gute Laune zu machen. Und das war bei dem, ich fand das toll. Ich fand das einfach toll, wie der gearbeitet hat. Und so wollte ich auch sein. Der Rainer Brandt war mein großes Vorbild. Und Rainer hat mir dann als erster die Chance gegeben, Regie zu führen. Der hat dann irgendwann, da war ich 28, das war zu meiner Zeit vor 40 Jahren.
Sehr jung.
Sehr jung. Weil heute können die ja 22. Du, mir ist es egal, wer da hinten sitzt. Wenn er mir das Richtige sagt, dann kann er auch 14 sein. Das ist mir völlig egal. Aber der muss mir nur das Richtige sagen. Und zu meiner Zeit mit 28 eine Regie zu machen, so langsam, das ging dann ganz ziemlich schnell. Das kamen dann auch andere Firmen. Der erste, der mir eine Regie gegeben hat, war Arthur Brauner. Das war in irgendeinem scheiß Musical-Film aus Israel, irgend so ein Billigding. Aber da habe ich, weiß ich noch, da habe ich 3 Wochen an dem Buch gesessen und habe da gemacht und getan. Und da hatte ich für eine der Hauptrollen Das waren junge Leute und eine Lehrerin oder was. Die war dann so Mittelalter, hatte ich Uschi Heyer. Und die hat zu Rainer gesagt, Mann, der Junge hat es so lässig gemacht, den musste mal. Und dann kam Rainer zu mir, ich kannte den ja natürlich, ich habe ja mit dem viel gesprochen, er hat mir auch tolle Sachen gegeben. Und er hat gesagt, mach mal hier. Und dann, ja, so ging das los.
Wie konntest du da bestehen vor Kollegen, die da
argwöhnisch... Na, Rainer hat mich ins Wasser geschmissen, das werde ich nie vergessen. Da war ein Film mit Paul Newman, den sprach G.G. Hoffmann. Habe ich natürlich auch Glück gehabt. Ich kannte den ja. Ich habe ja mit dem als Kind schon gesprochen. Der kannte mich auch. Gut, die könnten natürlich, aber der war ein sehr angenehmer Kollege. Die können dich natürlich über... So, und der hatte die Hauptrolle in diesem Film, The Bronx hieß es. Und die zweite Hauptrolle hatte so ein Typ mit 22 Jahren. So, der spielte so einen Bullen. So, und dann kam Rainer. Ich habe das Buch gemacht. Und Rainer kam und hat gesagt, so, du hast hier das Buch gemacht. Ich passe, ich guck mal und ich mache die Regie. Und dann hat der nach einem halben Tag gesagt, GG, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe was anderes zu tun, ich gehe jetzt zum Wannsee. Der Junge macht hier die Regie, hast du nichts dagegen, oder? Und GG sagte, nö, lass ihn doch. So, und dann saß ich da und GG hat wirklich, ich hab's gar nicht gefasst. Wir haben das teilweise ohne Probe gemacht, so aus Spaß. Wir haben das Ding laufen lassen, so einfache Szenen, das geht natürlich nur so bei... Bei 10 Aufnahmen hat der 8-mal getroffen. Da habe ich gesagt, wie machst du das? Er sagte, naja, du, ich spreche den doch seit 40 Jahren. Ich kenne ihn doch besser als er sich selbst, weil ich sehe ihn doch immer. Also wunderbar. Ja, und ich habe einfach gemerkt, damals schon, ich habe gelernt, laufen lassen. Du musst den Leuten sowieso nichts mehr sagen. Du kannst sagen, Moment mal, warte mal, die Betonung scheint mir jetzt, weiß ich nicht. Lass uns mal überlegen. Ja, hast du recht, ja, müssen wir eigentlich weiter überlegen. Ich weiß schon, was du meinst. Zack. Und dann war's drauf. Das sind Leute, die, weißt du, was ich meine? Und ich so ging das. Mhm. Und plötzlich kamen dann so alte Haudegen wie G.G. Hoffmann, also G.G. Hoffmann, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da kamen einige und das... Ich hatte nie ein Problem dass ich da hinten saß, weil die gemerkt haben irgendwie, auch der ist ja freundlich, der lässt uns zufrieden, geht schon, alles gut. Die wollen aber auch ihre Ruhe haben.
Naja, du, ist doch so. Ist immer schön, wenn du weißt, dass jemand da ist, der im Zweifel oder im Falle eines Falles dir helfen kann. Wenn du sie brauchst, die natürlich. Hilfe, das ist wichtig, aber dich halt auch ansonsten in Ruhe lässt, wenn das läuft und ja. Dich in den Fluss kommen lässt und dich sprechen lässt.
Nee, das war eine schöne Zeit damals. Ich muss sagen, das war eine richtig schöne Zeit. Wir haben super Filme gemacht. Ich habe ja auch damals Bruce Willis diese Serie gemacht.
Weiß ich, ja.
Der Schnüffler und das Model, das war ja. Eine geile Serie. Das war eine super Serie. Wir müssten, sage ich mal, wiederholen. Also,
ja. Ja, ihr habt den ja euch ja auch eine ganze Weile
geteilt.
Das stimmt. Manfred Lehmann und du.
Manner und ich, wir haben uns immer gegenseitig gefrotzelt. Wir haben immer gesagt, na du, jetzt der wird froh sein, dass er mal wieder die richtige Stimme hat. Originalton Manfred Lehmann. Super. Und dann sage ich, ja, aber die haben in Hollywood gerade ein Stimmcasting gemacht, jetzt bin ich es wieder. Und immer wenn die Hollywood, dann war ich es. Und dann hat aber dieser Bruce Willis diesen Hochhausfilm gemacht. Wie hieß denn der?
Die Hard.
Die Hard. Und dann hat der Verleiher irgendwann gesagt, so Die Hard ist er ja ein Superstar geworden.
Ja, genau.
Und ab jetzt spricht den Manne. Okay. Macht er auch super. Mhm. Aber hätte ich auch gerne. Also muss man halt zugeben.
Aber sag mal, du hast ja nur auch mit Tommy Lee Jones auch was, ein geiler Typ.
Ja, das
wirklich
stimmt.
Ein toller Schauspieler und ein toller Kerl. Den hast du das erste Mal bei dem Steven Seagal-Film gesprochen, ne?
Ja.
Alarmstufe Rot.
Alarmstufe Rot,
Under Siege, genau. Ja. Auch ein geiler Actionfilm. Also diese 90er-Streifen, Ende 80er, Anfang 90er-Streifen, sowieso meine Lieblingsfilme. Und muss ich gestehen, diese handgemachten Dinger im Vergleich zu heute gibt es natürlich auch tolle, tolle, tolle Filme. Aber dieses handgemachte hat seinen ganz eigenen Charme. Und ist natürlich auch mit welchen Filmen man groß geworden ist, wird jeder wahrscheinlich aus seiner Generation sagen, das ist das Beste oder meine Zeit. Gab es da auch ein Casting oder war das irgendwie so klar, dass die gesagt haben?
Es gab vorher einen Film, der Killer vom Central Park oder so. Mhm. Da habe ich die Regie gemacht.
Ja.
Tommy Lee Jones war damals noch unbekannt.
Ja.
Und da hatte ich damals Goldstein als Tommy Lee Jones. Und ich habe mich wirklich auch oft selbst besetzt, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich auf Tommy Lee Jones zu besetzen. Und 3 Jahre später kam dieser andere Film. Und da kam eine Frau vom Verleih und hat gesagt, den müssen Sie sprechen. der hat genauso eine Stimme wie sie, den müssen sie sprechen. Und dann habe ich den gesprochen und seitdem habe ich ihn bis auf ein, zwei Filme, glaube ich, die ganze Zeit, seit 35 Jahren jetzt, immer gesprochen.
Wie gehst du damit um, wenn das jemand anders spricht? Wie ist das?
Na, das ist jetzt in den letzten Jahren nie passiert. Also seit 20 Jahren ist das nicht passiert. Na, das würde mich schon, das würde mich ärgern. Aber du, das ist halt so, das Gewerbe wird ja, was das betrifft, komisch. Also Disney oder so, die wollen das nicht mehr bezahlen bei manchen Leuten. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Du, wenn es denn so ist, dann ist es so.
Aber es wäre schade, weil ich glaube, wir haben uns ja alle, also ich glaube, es geht jedem so, jeder, der deutsche Fassungen von Filmen guckt, der gewöhnt sich an Stimmen.
Natürlich.
So, du verknüpfst ja eine Stimme mit einem Gesicht. Und wenn das auf einmal anders ist, das ist immer unangenehm.
Natürlich. Ich habe Tommy Danneberg ist doch so krank geworden.
Ich weiß und, ja, Thomas Danneberg, für alle, die den Namen nicht kennen, die Stimme von Arnold Schwarzenegger, von Sylvester Stallone, Dennis Quaid. Ist
und John Travolta.
Und John Travolta.
Und dann hat er zu mir gesagt, vor 6 oder 7 Jahren, sagt er, du, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Du musst den John Travolta machen, du liegst da gut drauf. Und seitdem spreche ich John Travolta. Aber leider macht John Travolta nur noch Scheißfilme. Das ist leider, wir könnten andauernd jedes Jahr die goldene Himbeere bekommen. Aber auch das kann sich ja ändern. Es hat sich ja gerade bei dem schon mal geändert, ja, als Tarantino kam. Also das kann sich alles noch mal ändern, es kann sich alles noch mal drehen. Es kann sich natürlich auch so drehen, es ist alles Schicksal, wie jetzt mit dem Bruce Willis. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist ja ganz furchtbar, der arme Kerl.
Also, so ein Superstar, so hoch.
Oh. Ja. Ronald, du hattest gerade eben gesagt, es war eine schöne Zeit.
Rainer Brandt
und so. Ja. Was genau meinst du damit, es war eine schöne Zeit in Bezug auf was?
Also wenn man das Glück hatte, bei Rainer Brandt besetzt zu werden, dann wusste man, der hatte schon einen bestimmten Anspruch, der hat sich ja was dabei gedacht, aber du hast immer Spaß gehabt. Der hat immer Spaß gemacht. Und damals waren ja noch alle im Atelier, das Atelier war ja voll. Die Menge und zwischendurch musstest du warten und das Atelier war voll. Und Rainer hat immer seine Sprüche gemacht und wir haben teilweise da also minutenlang geweint vor Lachen. Das fällt ja und nie, der hat die Leute nie bösartig vorgeführt. Also der hat jeder war mal dran, aber auf so liebenswerte Art und Weise. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und da habe ich mir auch viele Sachen abgeguckt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich mal Regie mache oder so, dann will ich zumindest gute Laune verbreiten.
Ja.
So viel Lachen ist einfach nicht mehr angesagt, weil da ist ja keiner, wenn nur noch einer vom Mikro sitzt, was willst du denn da für einen Spruch machen?
Und man ist halt maximal zu viert im Atelier.
Ja, und du brauchst ja, um einen guten Gag zu landen, brauchst du ja ein bisschen Publikum.
Ja.
Und das hatten wir früher auch. Und das war, also bei dem zu arbeiten, das war super. Und das war wirklich viel Spaß.
Hast du mal Comedy gemacht?
Nee, als Schauspieler meinst du jetzt?
Genau.
Nee.
Mal überlegt, Stand-up-Comedy für dich?
Nee, so? Das habe ich mir nie überlegt, weil das ging so an mir vorbei. Das Einzige, wenn du so willst, Stand-up-Comedy war diese Werbung für Mediamarkt damals. Das war ja eine Art von, weil da musstest du ja innerhalb von 30 Sekunden auf den Punkt, also auf 30 Sekunden. Die haben mir gesagt, wie machst du das? Weil du musstest du schon auf, wenn 30 Sekunden angefragt waren, musstest du schon bei 29 landen. Und eine Sekunde kannst du immer noch so, weil mehr ist die zahlen ja die Zeit. Und ich habe immer ein gutes Gefühl für Timing gehabt. Das lernst du natürlich auch beim Synchron wieder. Mhm. Und das lernst du auch. Musiker tun sich ja auch beim Synchron leichter als normale Menschen, weil die
ein gutes Rhythmusgefühl haben.
Das gehört ja dazu, ja. Und das war, wenn du so willst, meine Art Stand-up-Comedy, ja. Die waren ja teilweise, die waren ja sehr witzig, die Spots damals. Das ist jetzt 20 Jahre her. 20 Jahre.
Meine Güte, stimmt.
Wo ist die Zeit geblieben?
Unfassbar.
Ja? Unfassbar.
Mann, da war ich 18.
Ja.
Boah.
Ich kann es auch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, ja. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Kindern, die waren ganz klein, vom Fernseher saßen und haben immer so ein Spiel gespielt. Wer eher mich sieht, weil die Dinger liefen ja hoch und runter.
Der nur schreit, auf jedem Sender.
Ja.
Das war ja auch die Zeit, wo, glaube ich, wo es gerade mit den Pegeln auch, wo sie angefangen haben, wirklich die Werbung so laut zu machen auf einmal. Und das war ja immer wahnsinnig präsent. Und ich sehe dich vor mir mit dem Cowboy-Hut auf, als Texaner. Ich sehe dich vor mir. Die Kampagne, die war so einschlägig.
Aber jetzt kommt die Geschichte. Die Kampagne war erfolgreich.
Ja.
Und dann haben die weitergemacht mit die Mutter aller Schnäppchen. Danach, das war dann zu zweit, Mutter und Sohn. Und dann war Schluss.
Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen.
Naja, also ich sag's ja jetzt. Und dann war Schluss. Und dann, und es wurde ja auch gut, noch zu der Zeit wurde es ja gut honoriert.
Ja.
Und dann war ich in Costa Rica. Und ich hatte in Costa Rica in meiner Küche die Dinger liefen in Polen, die liefen überall, die liefen sogar in Russland, aber da haben sie uns nachgemacht. Also ich wurde nach Polen eingeladen, ich wurde nach Griechenland eingeladen, um so einen Markt zu eröffnen und so. Das
hat
Hat ja nur keiner mitbekommen. Nach Polen, ein Schloss, da habe ich meinen Sohn mitgenommen, es war super. So, und dann.
Und dann mit Band und Band durchschneiden oder?
Ja, sowas. Irgendwie, da wurde irgendwas eröffnet, ein Supermarkt, ein Band durchschneiden oder irgendwie.
Und du in der Rolle?
Und ich in der Rolle mit dem, ja, und komischerweise die Polen und die Ungarn, da ich weiß nicht mehr, in irgendwelchen Ländern war ich äußerst beliebt.
Ja.
Und ein Plakat, ein polnisches Plakat, hängen in meinem Haus in Costa Rica, in der Küche.
Ja.
Und das war der 10. August, ich hatte Geburtstag und es war die Zeit, wo wir Weltmeister wurden, ja, also wo die Weltmeisterschaft war. Und ich hatte damals eine Freundin aus Panama und die konnte nicht kommen, weil sie eine Grippe hatte. Und ich saß alleine in meinem Haus und das war ein schönes Haus. Und da war ich wirklich mal, es gibt ja so Abende, da war ich ein bisschen einsam. An deinem Geburtstag alleine im Haus, scheiße. Und ich habe so mit meinem eigenen Plakat angestoßen und dachte mir, Mensch, Mediamarkt könnte eigentlich nochmal anrufen. Das würde mir jetzt gut tun. Und was soll ich dir sagen, als wenn mich die Götter gehört haben. 6 Wochen später riefen die an und sagen, hören Sie mal, Herr Nitschke, die erfolgreichsten 3 Komödianten, die wir hier hatten, waren Harald Juntke, Sie und dann hatten die uns so einen Anwalt und dann war das der Pocher, der nach mir war. Aber das war eine ganz andere Klientel, der hatte ganz andere Leute angesprochen. Jedenfalls haben die gesagt, der Anwalt, den haben wir noch, Harald ist tot, der Anwalt und Sie und Pocher nochmal ein Jahr jetzt zur Weltmeisterschaft, es ging immer so 6 Monate, nochmal einen Vertrag bekommen. Na, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich habe mich gefreut wie Bolle. Ich dachte mir, die Götter haben mich erhört. Das war wirklich so. An diesem einsamen Geburtstag. Und dann bin ich wieder, dann haben wir das gedreht in Österreich wieder. Und dann kamen die Dinger zur Weltmeisterschaft raus und dann waren wir 3 immer zusammen. Das war Mediamarkt damals.
Weißt du noch, wer Regie gemacht hat bei den Spots?
Das waren 2 Regisseure. Das waren so bekannte Regisseure, die in der Werbung bekannt waren. Und einer hat jetzt macht jetzt viele Tatorts, ein Wiener.
Also nicht immer zusammen, die beiden, sondern die haben sich abgewechselt.
Die haben sich abgewechselt, ja.
Okay. Ronald, wie gehst du damit um, wenn, ich verzeihe, dass ich frage, aber ich kenne das halt andersrum genauso, wenn jemand zu mir statt Fabian Florian sagt, das passiert den Leuten versehentlich. Wie gehst du damit um, wenn jemand Roland sagt?
Das bin ich schon gewohnt. Meistens sage ich, also Ronald, merkst dir bitte wie Ronald McDonald, so einfache Eselsbrücke und dann ist gut. Ich ärgere mich nicht mehr. Schlimm ist es natürlich als Schauspieler früher, wenn die das dann nicht richtig in den Titel schreiben und dann steht da Roland Nitschke. Dann habe ich mich schon geärgert. Aber auch darüber, du, je älter du wirst, das sind Sachen, wo du dich nicht mehr drüber ärgerst. Das ist einfach so. Das ist, kannst ja nichts machen. Das ist so, wie es ist.
Würdest du dich... Ich meine, ihr könnt Roland sehen, wenn ihr auf Instagram guckt. Wir haben ein Foto zusammen hochgeladen zu der Folge. Beziehungsweise, nein, ihr seht es ja auch auf dem Cover, ne? Mittlerweile. Wir haben ja unser Folgencover.
Du hast den Roland gesagt.
Was habe ich gemacht?
Ich dachte, das war ein Gag, aber du hast den Roland
gesagt. Weil das ist wie wenn du in der Gasse stehst und du hast deinen Text jemand sagt dir, sag nicht das.
Genau.
Und dann sagt er und zum dann, Schluss, sag nicht das nochmal, dreh's noch einmal um und du gehst raus und du sagst natürlich genau das Falsche. Entschuldige bitte, natürlich ja, voll
gut.
Rein
alles
ins Fettnäpfchen.
Schnitt,
nein, das bleibt drin.
Nein, das lassen wir drin. So ist das Leben.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt ihn nicht sehen, doch, ihr könnt ihn sehen, aber ich finde, du hast ja einen tollen Stil nach wie vor. Würdest du dich als Frauenheld bezeichnen?
Nicht mehr, aber... Frauen halt, naja, na man, das muss die Frauen fragen. Aber die irgendwann gehen doch mal die Zeiten um. Aber ja, ich kann mich nicht beklagen. Es lief immer ganz gut. Also es gibt andere Sachen, die fielen mir schwerer. Das lief immer ganz, ja. Und vor allen Dingen in Mittelamerika hast du schon einen Vorteil, wenn du blaue Augen hast. Da musst du gar nicht viel reden. Es muss ja mit blauen Augen gehen, weil ich konnte ja damals noch gar kein Spanisch. Jetzt ist es was anderes. Nee, ach, ist alles okay. auch das sind Sachen, weißt du, was ich meine, wenn man älter wird, wo du dir sagst, naja, Kinder, ich bitte euch, bleibt doch mal auf dem Teppich. Alles ist gut.
Ja, das kann aber auch nicht jeder und das kannst du, glaube ich, besser, wenn du deine Sturm- und Drangzeit genossen hast.
Absolut, absolut.
Ja, Ronald, mein Lieber.
Das war ein schöner...
Ich kann mich nur wirklich bedanken bei dir.
Du musst dich nicht bedanken. Ich bedanke mich für den Whisky Sour. Wenn mal wieder was ist, dann komme ich wieder, weil ich weiß, da gibt's Whisky Sour. Und das finde ich schon vom Anspruch her toll. Andere würden sagen, ich möchte ein Glas Champagner oder so. Das ist ja einfach. Aber du hast dir hier richtig Mühe gemacht. Und das hat sehr gut geschmeckt. Und es war sehr nett bei euch. Ich hoffe, das Ding wird nicht langweilig.
Ich bezweifle es stark.
Gut. Ja, dann sehen wir uns irgendwann wieder. Wir sehen uns sowieso wieder, wenn wir zusammen arbeiten, aber vielleicht machen wir hier mal einen zweiten Teil. Weil es gibt so viel zu erzählen.
Ich glaube auch, wir sollten vielleicht mal so eine Strichliste oder so einen Notizzettel nochmal machen, wo wir sagen, da und darauf gehen wir nochmal ein. Und nochmal ein Wort an die Fans. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal.
Ne? Ja, aber ich bediene den ja leider nicht, weil ich bin da leider sehr.
Okay.
Und ich schicke ja auch zu Facebook nur noch Katzenbilder, weil ich mir sage, die ganzen Leute, die immer irgendwas schicken, was so wichtig ist und sich wichtig damit machen, indem sie mit irgendwelchen, das will ich alles nicht mehr. Ich schicke dann lieber Bilder von meinen Katzen.
Gut, aber du hast teilweise trotzdem tolle Sachen, Ausschnitte von dir und so gezeigt.
Ja,
von Drehgeschichten, von Filmen.
Sollte es mal wieder.
Mich hat sehr interessiert. Ich glaube, das interessiert viele andere auch. Und selbst wenn du nicht die Muße dazu hast, dann schreibt uns, dann spreche ich Roland darauf an. Und dann mache ich mir nur...
Sagt schon wieder Roland. Ja, Roland.
Natürlich.
Roland. Dann mach, nee, gerne. Ich habe nicht mehr die Muße dazu.
Denn schreibt uns an und dann kommt das auf den Notizzettel für die nächste Episode.
Genau, so machen wir das.
Und
Gute Idee.
Wenn Ronald...
Ja.
Und wenn Ronald uns denn das nächste Mal beehrt, dann hole ich diesen Zettel raus.
Genau,
und
da gibt es einige Ausschnitte noch.
Und dann arbeiten einige wir den ab. Und dann können wir auch gucken, dass genau eben so eine Sachen dann entweder zu dir auf den Kanal kommen oder halt dann auch als Werbung zu uns mal in die Folge.
Sehr gerne.
Ich glaube, da gäbe es eine Menge wirklich cooler Sachen,
ja,
die dir und uns und auch den Fans, deinen Fans, viel, viel Freude machen werden.
Ja, so machen wir das. Na, gut, mein Lieber, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und lasst uns hoffen, dass der Krieg bald zu Ende geht.
Absolut.
Ja, dieser Scheißkrieg.
Absolut, da sagst du was. Ronald, danke, dass du da warst. Danke, danke, danke. Auf bald.
Auf bald. Hasta luego.
Hasta luego.
Ciao.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.